Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen dazu. Und hier im Studio ist schon mein erster Gast heute, nämlich Don Pablo Mulemba. Seien Sie auch herzlich willkommen.
Danke, vielen Dank für die Einladung.
Sie haben jetzt Ihr erstes Buch geschrieben. Sonst sind Sie unterwegs auch als Journalist, als Reporter, als Podcaster. In so einer Umgebung hier wie bei uns, in so einem Radiostudio, fühlen Sie sich wie ein Fisch im Wasser, oder?
Nicht ganz, also es sind noch ein paar feine Unterschiede und immer noch sehr aufregend, ins Radio zu kommen.
Was sind die feinen Unterschiede?
Der gesamte Ablauf, das Studio sieht alles ein bisschen anders und aufregender aus.
Dann hoffe ich, dass Sie sich aufwärmen jetzt hier bei uns. Wir reden gleich über Ihr erstes Buch. Das ist ein zärtliches, wütendes, radikal ehrliches Buch voller Schmerz und Hoffnung zugleich. Das sagt die Autorin Shada Kurt über das Buch Hundeheimat, Der Osten, meine Familie und andere Rätsel. Dieses Buch hat Don Pablo Mulemba geschrieben. Er wurde 1995 geboren in der Stadt Eberswalde in Brandenburg als Sohn einer deutschen Mutter und eines Vaters, der aus Angola zum Arbeiten in die DDR gekommen war. Don Pablo Mulemba ist Journalist und Podcaster, mehrfach auch schon ausgezeichnet für seine Arbeit und jetzt ist er hier im Studio. Seien Sie nochmal willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie beginnen Ihr Buch jetzt nicht im Osten Deutschlands, der auch schon im Titel des Buches steht, sondern Sie beginnen in Angola mit einer zärtlichen Szene. Sie beschreiben da, wie Sie die Hände Ihrer Großmutter halten, also der Mutter Ihres Vaters, zum ersten Mal ihr gerade begegnet sind. Sie haben sie erst 2025 kennengelernt, also als Sie so um die 30 waren. Warum haben Sie diesen Moment an den Anfang Ihrer Geschichte gesetzt?
Ich glaube, also erstens, weil das auch so, so die letzte große Erkenntnis nach dem, also letzte große Erkenntnis für mich war, nachdem ich ganz viele Fragen rund um Identität versucht habe, für mich irgendwie zu bearbeiten und zu beantworten. Und ich glaube auch die Art und Weise, wie ich mich im Eingang des Buchs mit meiner angolanischen Heimat auseinandersetze und auch mit meiner angolanischen Familie auseinandersetze. Daraus wird vielleicht auch so ein wenig erkenntlich, mit was für einer offenen Zuwendung ich mich diesem Teil meiner Identität nun widmen kann, nachdem ich mir viele, viele Jahre zuvor Fragen zu meiner deutschen Identität gestellt habe.
Ihre Reise nach Angola im vergangenen Jahr, die ist sowas wie die Klammer für das Buch. Sie kommen am Ende dann auch ausführlicher darauf zurück. Und dazwischen erzählen Sie die Geschichte Ihrer Kindheit und Jugend in Eberswalde und in Cottbus, wo Sie dann später waren. Und im Prolog des Buches taucht auch gleich dieses Wort aus dem Titel auf, Hundeheimat. Und das kommt, dieses Wort, aus einer Frage Ihres Vaters, der zu Ihnen gesagt hat, du musst wissen, wer du bist in Hundeheimat. Warum hat Ihr Vater Ostdeutschland, das ist ja damit gemeint, Hundeheimat genannt?
Ach, ich weiß gar nicht, ob der Hundeheimat gemeint hat. Tatsächlich, um ehrlich zu sein, ich weiß bis heute nicht so ganz, was er mit der Frage gemeint hat.
Und wie haben Sie es verstanden?
Ich fand's, also damals habe ich die Frage meistens gar nicht verstanden. Ich habe die meistens gestellt bekommen, wenn ich irgendwie Unfug angestellt habe als kleiner Stift. Ja, also die Frage ist aber trotzdem immer noch so präsent irgendwie in meinem Kopf geblieben bis heute quasi. Und irgendwie steht die für mich so ein bisschen wie so eine Metapher für so die großen, wichtigen Fragen, die man sich im Leben stellen sollte. Gerade wenn es auch so um, ich glaube auch so, er hat damit so ein bisschen abziehen wollen auf so, ja, irgendwie weiß ich, so Rolle oder, also ich, so interpretiere ich diese Frage irgendwie, dass sie abzielt auf, du musst dir quasi dessen bewusst werden, welche Rolle du als schwarzer Mann hier in diesem Land hast oder haben wirst.
Und Hundeheimat, der Begriff kommt daher, also so habe ich es mir aus dem Buch dann erklärt, dass sie wie Hunde behandelt wurden?
Das habe ich so nie beabsichtigt oder wollte ich so irgendwie nie aussagen. Also der Begriff steht einfach so für sich. Und das ist ja das Tolle an dem Begriff, man kann so viel damit anstellen. Der hat auch so eine gewisse Doppeldeutigkeit.
Jetzt sind Sie, ich habe schon gesagt, Journalist und Podcaster haben also qua Beruf zu tun mit dem Erzählen von Geschichten von anderen eher, manchmal vielleicht auch von sich. Wie kam es jetzt, dass Sie Ihre Geschichte in einem Buch erzählen wollten?
Also ich habe über eine gute Freundin, die Lena Brasch,
die Regisseurin,
und Hendrik Bolz, mit dem ich auch gemeinsam den Podcast Springerstiefel gemacht habe. In der ersten Staffel des Podcast Springerstiefel wird auch schon so meine Familiengeschichte so ein bisschen angeschnitten. Und Hendrik meinte dann, ey, du solltest deine Geschichte auserzählen. Hättest du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Das wäre, glaube ich, interessant für viele Leute. Für mich kam das vorher gar nicht so in Frage, weil ich ehrlich gesagt nie jetzt die große Leseratte war und gar nicht so viel mit dem Medium Buch zu tun hatte. Und dann habe ich diesen Gedanken einfach mal reifen lassen und drüber nachgedacht. Und dann ist mir bewusst geworden, dass das halt voll die Riesenchance ist. Nicht nur für mich persönlich, sondern einfach auch in Anbetracht der Tatsache, dass es, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Erzählungen, afrodeutsche Erzählungen gibt es, das ist tatsächlich, das ist eine Handvoll. Und wenn man bedenkt, wie viele schwarze Menschen hier in Deutschland leben, ist das zum einen ein großes Glück, ein großes Privileg, aber auch zum einen der ersten zu gehören, die irgendwie aus afrodeutscher bzw. afro-ostdeutscher Perspektive erzählen zu können.
Da gibt es ja ein paar wenige Bücher, Sie haben es auch schon gesagt, es gibt zum Beispiel den Roman 1000 Serpentinen Angst von Olivia Wenzel, die hatten wir auch mehrfach hier zu Gast hier bei uns in der Lesart. Es gibt von Tupoka Ogette Trotzdem zu Hause. Kannten Sie die Bücher vorher? Aber Sie haben gesagt, Sie sind keine große Leserin, also vielleicht gar nicht.
Ich bin seit diesem Jahr im Austausch mit Tupoka Ogette, weil wir gemeinsam einen Panel-Talk haben beim Internationalen Literaturfestival in Berlin. Mhm. Und im Zuge dessen habe ich mich dann mit ihrem Buch auseinandergesetzt und auch mit ihrer persönlichen Geschichte, mit ihrem Memoir, und fand es auch auf jeden Fall nochmal sehr, sehr interessant, wie ihre Perspektive auf ihr Aufwachsen als schwarze Frau in Ostdeutschland, aber auch mit Fluchterfahrung war. Eine Perspektive, die ich vorher so noch gar nicht hatte, und deshalb super rührende, wirklich sehr, sehr rührende Geschichte und auch eine zuversichtliche Geschichte.
Um in Ihre Geschichte jetzt reinzuschauen, zu Ihrem Buch gehören auch Fotos aus Ihrer Familiengeschichte. Und das erste Foto in dem Buch, da sind Sie bei Ihrer Einschulung zu sehen. 2002 sehr, sehr schick mit einem Anzug und Hemd und Schlips und gucken da stolz in die Kamera.
Ich glaube, das war das letzte Mal, wo ich einen Anzug getragen habe.
Jetzt stehen Sie im T-Shirt vor mir. Ja. 2002, wie ging es Ihnen in dieser Zeit als Kind in Eberswalde?
Also, ich glaube, mir ging's ziemlich, also relativ gut so. Also, ich will jetzt nicht, also, meine Eltern haben dafür Sorge getragen, dass immer irgendwie was zum Essen auf den Tisch kam. Und ich glaube, so als, gerade als so Sechsjähriger, man wird einfach Sechsjähriger sein, so. Und sicherlich war ich mir schon damals dann auch irgendwie, dann mit so zunehmendem Alter, auch irgendwie dann auch bewusst, dass ich schon ein bisschen anders bin als meine Klassenkameraden, einfach aufgrund meiner Hautfarbe. Und wenn man das dann auch irgendwie in Kommentaren gespiegelt bekommt, dann wurde das mir dann schon irgendwie klar. Ich habe mich aber irgendwie, man versucht sich da als, auch schon als Kind versucht man sich da irgendwie so früh wie möglich durchzunavigieren. Und mit der Zeit, und ich glaube, diese Erfahrung haben viele Menschen gemacht, die irgendwie als nicht deutsch gelesen werden, man fängt dann an, sich so wie so ein Chamäleon zu verhalten und so Anpassungsstrategien zu entwickeln. Und das kann zum einen total hilfreich sein, wenn man total lernt, wie man in, wie man Räume liest, wie man Menschen liest. Also wenn ich jetzt irgendwie beispielsweise erstmal in die Uni kam, erstmal ganz genau beobachtet, okay, wie reden die Leute hier, um mich dementsprechend anzupassen, weil man möchte ja dazugehören. Es kann aber auch total schmerzhaft sein, wenn man sich teilweise dadurch auch selbst verleugnen kann.
Und Ihnen wurde ja auch von der anderen Seite signalisiert, dann ziemlich oft lese ich aus Ihrem Buch, dass Sie nicht dazugehören. Also es kam von Mitschülern rassistische Bemerkungen, aber es kam auch von Lehrern. Sie erzählen von einer Episode, dass eine Lehrerin in Eberswalde zu Ihnen gesagt hat, ich zitiere das mal, das kannst du mit deinem Papa bei euch zu Hause im Busch machen, benimm dich hier nie wieder wie so ein Afrikamann oder Buschkönig. Wie hat das als Kind auf Sie gewirkt, solche Aussagen?
Ach, als Kind, ehrlich gesagt, man ist dann halt als Kind, die Erfahrung zum ersten Mal, weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Natürlich so bloßgestellt. Und natürlich ist es auch verletzend, wenn man von einer erwachsenen Person hat die, also ich hätte ja wahrscheinlich ihr Kind sein können, vom Altersunterschied her. Ist das, glaube ich, schon sehr krass verletzend. Also das waren auf jeden Fall so einschlägige Erfahrungen. Ich möchte aber auch nicht den Eindruck erwecken, als wäre das der Alltag gewesen. Also das war natürlich in gewisser Weise der Alltag, aber trotzdem hatte ich natürlich auch um mich herum in meiner Schule auch Menschen, die ich gern hatte. Und es gab auch Menschen, denen ich total wichtig war.
Sie erzählen in dem Buch auch, Sie erzählen auch von dem ganzen Quatsch, den man so als Kind und als Jugendlicher vor allem macht, wie Sie mal das Moped eines Vaters geklaut haben, quasi damit zum See gebrettert sind, obwohl lange vor dem Führerschein und so. Aber Sie erzählen eben auch dem, was auch gerade zu Eberswalde gehört. Das ist ja die Stadt, in der Neonazis im November 1990 Amadeo Antonio ermordet haben. Der war auch Vertragsarbeiter aus Angola, wie Ihr Vater. Ihr Vater kannte ihn auch, war befreundet mit ihm. Sie erzählen von Angriffen, bewaffneten Angriffen von Neonazis auf ihre Familie in den 90er Jahren. Also das war, bevor Sie das selbst mitbekommen konnten als Kind. War das dann Thema in Ihrer Familie, diese Gewalterfahrung auch in der Stadt?
Also in meinem Aufwachsen? Nee, ich glaube, meine Eltern, und ich glaube, das ist auch sicherlich ein normaler elterlicher Reflex, alle Versuchungen zu unternehmen, Kinder auch irgendwie vor dieser Art von Gewalt auch und vor dieser Art von Realität auch irgendwie zu bewahren. Und ich glaube, meine Eltern haben dann versucht, uns da so gut wie möglich von fernzuhalten, was natürlich aber auch nicht, also so ein Maß an Gewalt und Ausgrenzung ist natürlich nicht komplett, das kann man nicht komplett zensieren. Also das haben wir natürlich trotzdem mitbekommen. Also unterschwellig schwang das schon immer mit oder keine Ahnung. Ich habe auch so Erinnerungen, wenn ich mit meiner Mutter einkaufen war, dass dann, wenn da irgendwann mal Passanten irgendwie einen Kommentar abgelassen haben oder zu lange gestarrt haben. Also dafür habe ich meine Mom auf jeden Fall in Erinnerung, dass sie dann schon ihren Mund aufreißt und mich davor zurückschreckt, dann auch Leute dann zusammen zu pfeifen.
Später sind Sie als Jugendlicher an ein Sportinternat gegangen nach Cottbus. Cottbus ist eine Stadt, die hatte eine sehr starke rechtsradikale Szene, hat diese bis heute. Sie erzählen auch davon, wie Sie da harte Auseinandersetzungen mit Rassismus hatten in der Stadt. Über einige Ihrer Erfahrungen als Kind haben wir schon gesprochen. Jetzt schreiben Sie an einer Stelle in dem Buch, was Ihre Erfahrungen mit Rassismus angeht. Sie wollten vermeiden, mit dem Buch ein Trauma, also ich zitiere Sie jetzt mal, ein Trauma-Striptease abzuliefern, der am Ende nichts weiter als Mitleid erzeugt. Was würden Sie sich wünschen bei Leuten, die Ihr Buch lesen, also über Mitleid hinaus?
Also ich glaube, ich will eben kein Mitleid erzeugen. Vielleicht habe ich das mich da auch ein bisschen zu vage ausgedrückt, denn es gibt genug solcher Geschichten und es ist kein Geheimnis, dass Menschen Rassismus und Diskriminierungserfahrung, Gewalterfahrung etc. machen. Das ist kein Geheimnis. Darüber wissen ja auch viele einfach Bescheid. Ich glaube, warum es mir so wichtig war, das dann doch zu erzählen, war dann vor dem Hintergrund, dass ich glaube, eben weil es so viele andere Menschen, vielleicht auch heute noch viele schwarze Menschen im Osten gibt, die ähnliche Erfahrungen machen, aber deren Geschichte eben nicht erzählt wird. Und ich glaube, wenn nächstes Jahr vielleicht irgendwo ein 16-jähriger schwarzer Junge mein Buch liest und dann meine Erfahrungen liest oder von meinen Erfahrungen erfährt und dann sieht, ey, da gab es schon mal jemanden, der hat die gleichen Erfahrungen gemacht, ich bin damit nicht alleine, glaube ich, das war so ein bisschen mein Ziel, irgendwie dieser Ausdruck von Solidarität durch das Erzählen von eigenen Erfahrungen. Genau, weil ich glaube, wenn man diesen Schmerz mit anderen Leuten auch teilen kann, dann wird er vielleicht auch ein Stück weit erträglicher.
Das Buch von Don Pablo Mulemba heißt Hundeheimat, der Osten, meine Familie und andere Rätsel. Im Verlag Rowohlt Berlin ist das Buch erschienen mit 240 Seiten. 23 Euro ist der Preis. Vielen Dank fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ingeborg Bachmann war ein Star der Literaturszene. Anlässlich ihres Geburtstages im Sommer 1926 in Klagenfurt präsentiert der SWR unter dem Titel Bachmann 100 – Erzählungen einer Ikone eine facettenreiche Auswahl ihrer Werke. Zu hören sind auch frühe Texte und Radioessays der bedeutenden österreichischen Schriftstellerin und Feministin.
Und ich wusste plötzlich, alles ist eine Frage der Sprache. Und nicht nur dieser einen deutschen Sprache. Denn darunter schwelt noch eine Sprache, die reicht bis in die Gesten und Blicke. Und in ihr ist schon all unser Unglück.
Bachmann 100, die wichtigsten Erzählungen der großen Chronistin der Nachkriegszeit, zu hören auf der Plattform ARD Sounds. Am Anfang war kein Wort. Der kleine Herr Jakob brauchte keine Sprechblasen, um Generationen von Kindern zu begeistern. Mit Knollnase, Melone und Schnauzbart stolperte er ab den 50er Jahren durch seine Alltagsabenteuer. Erst im Sternchen, dem Kinderableger des Stern, später sogar im Fernsehen. Immer sympathisch, immer wortkarg. Sein Schöpfer, Hans-Jürgen Press, wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Er war das Mastermind hinter den Rätseln der Schwarzen Hand und ein Pionier der Wimmelbücher. Das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg feiert diesen Visionär nun mit einer großen Werkschau. Der kleine Herr Jakob, die Bilderwelten des Hans-Jürgen Press. Zu erleben bis zum 16. August im Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg. Geplant waren Sommerferien in Italien, Surfkurs, jeden Tag Pizza und Eis, so viel man will. Doch für Martha, Mikkel und Mats kommt alles ganz anders. Und sie verbringen den Sommer in Sommerbü bei ihrer Oma Inge.
Du, Martha, nicht, dass ihr euch wundert, aber Oma Inge ist ein bisschen, ja, speziell.
Halt, verlassen Sie sofort mein Grundstück.
Hilfe, sie schießt uns tot.
Oma Inge stellt sich als ziemlich kratzbürstig raus. Und trotzdem werden ihre drei Enkelkinder und sie eine wundervolle Zeit miteinander verbringen.
Kennt ihr das? Das ist was so Schönes, dass man sich wünscht, dass es nie zu Ende geht. Und dann ist es irgendwann doch zu Ende. Und das tut richtig ein bisschen weh. Aber gleichzeitig ist man auch ganz, ganz glücklich.
Ein Sommer in Sommerbü. Der Fernsehfilm für die ganze Familie nach dem Bestseller von Kirsten Boye. Zu sehen in der ARD-Mediathek.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Vielleicht waren Sie jetzt im Sommer schon im Urlaub auf einer Insel oder vielleicht haben Sie das noch vor. Rügen, Bornholm, Mallorca, Teneriffa, Island, da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Wir haben jetzt ein Buch für Sie, mit dem Sie von Insel zu Insel reisen können. Das Buch Die Inseln des Guten und Bösen von Utopien, Experimenten und Revolten, die es auf dem Festland nie gegeben hätte. Der niederländische Historiker Adwin de Kluyver hat das geschrieben und der Kritiker Gerrit Stratmann hat es für uns gelesen. Guten Tag, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Die Inseln des Guten und Bösen, also was haben denn die Inseln in dem Buch Gutes oder Böses?
Ja, also diese Inseln sind gut oder böse, weil Adwin de Kluyver hier Geschichten von 65 realen Inseln zusammengetragen hat, verteilt über die ganze Welt, auf denen Ereignisse stattgefunden haben, die dieses ganze Spektrum abdecken. Diese Geschichten sind ganz unterschiedlich lang. Manche Ereignisse fasst er wirklich nur auf einer Seite kurz zusammen. Andere haben wirklich so 30 bis 40 Seiten Umfang. Und in vielerlei Hinsicht haben diese Ereignisse eben all das zutage gefördert, was Menschen so an unterschiedlichem Verhalten an den Tag legen können. Und natürlich kommen dann da sehr edle, sehr mutige, sehr visionäre, aber ebenso auch sehr rücksichtslose oder auch egozentrische Verhaltensweisen zum Vorschein.
Erzählen Sie doch mal von einem Beispiel. Und da bin ich jetzt gespannt, ob Sie was Gutes oder Böses aussuchen.
vielleicht eine Geschichte, wo es gar nicht so klar ist, was da auch passiert ist. Es fängt mit einer sehr ausführlich dargestellten Episode aus dem Jahr 1929 an. In diesem Jahr zog nämlich ein deutscher Zahnarzt namens Friedrich Ritter mit seiner Freundin Dore Strauch auf die damals unbewohnte Insel Floreana im Galapagos-Archipel. Die wollten dort irgendwie ein neues Leben beginnen, abseits, ja, weg von ihrer unerträglichen bürgerlichen Existenz in Berlin. Und damals hat da sogar die Presse drüber geschrieben, was dann jedoch zur Folge hatte, dass das Pärchen eben nicht so alleine und ungestört blieb, wie erhofft. Kurze Zeit später tauchte ein weiteres Ehepaar mit Kind auf und ließ sich dort nieder. Dann noch eine selbsternannte Baronin mit ihren zwei Liebhabern, die die Inseln am liebsten in so ein Touristenparadies verwandelt hätte. Und in diesem Dreiergeflecht unterschiedlicher Interessen nahm dann ein Schicksal seinen Lauf, an dessen Ende wirklich Tote und Vermisste standen. Also es ist eine ganz erstaunliche Inselgeschichte mit geradezu schon Krimi-Qualitäten, die Edwin de Clover hier nochmal so rekonstruiert hat. Das ist alles so passiert. Daneben schaut er auch zum Beispiel nach Pitcairn, auf die, das ist so die Insel, wo damals die Meuterer der Bounty sich niedergelassen haben, 1790.
Das ist auch nicht gut ausgegangen, wenn ich mich richtig erinnere.
In der Tat. Er schreibt auch von ganz mythischen Inseln wie Bermejo zum Beispiel im Golf von Mexiko. Jahrhundertelang war diese Insel auf Karten verzeichnet, aber nie hat sie jemand gefunden, als dann jetzt mal mit moderneren Mitteln jemand nachgeguckt hat. Gefängnisinseln tauchen auf, Inseln, die als Experimentierlabor genutzt wurden für Biowaffen oder Atombomben. Auch künstliche Inseln zum Beispiel oder Expeditionen nach Spitzbergen und so, davon berichtet er, da war der Autor auch selber mit dabei. Also wirklich eine sehr große Bandbreite relativ kurzer Texte, die auch nicht nur einfach eine Geschichte erzählen, sondern zum Teil auch ein ganz überraschendes Wissen so über die Welt da noch vermitteln.
Jetzt gibt's ja, um nochmal auf den Titel zurückzukommen, Gutes und Böses eben nicht nur, natürlich nicht nur auf Inseln. Interessiert den Autor jetzt dieses Umgrenzte auch fürs Erzählen der Inseln an den Inseln selbst oder die Umgebung oder was ist es?
Ja, also zuerst schreibt er tatsächlich im Vorwort direkt, Inseln, das sind für Edwin de Clover seit seiner Kindheit irgendwie Sehnsuchtsorte. Da konnte er sich alles Mögliche erträumen, das hat ihn immer gereizt, die zu entdecken. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das Versprechen einer Insel, ne? Das ist so ein schöner, abgegrenzter Ort, so ein überschaubarer Raum eigentlich, so ein Mikrokosmos, den man noch erforschen kann, den man vielleicht sogar noch komplett überblicken kann, vielleicht auch sich zu eigen machen kann, ne? So ein Stück Land, auf dem man nach eigenen Regeln dann vielleicht abgeschieden so von der Gesellschaft leben kann. Und das prädestiniert Inseln natürlich dazu, als auch so eine Art soziologisches Labor letzten Endes zu fungieren. Und wie diese Sammlung hier von Edwin de Clover zeigt, ist dieses Insel-Setting dafür wirklich auch eine ausgesprochen reichhaltige Fundgrube.
Und diese Sammlung von 65 Inseln, hat das in sich irgendeine Ordnung? Ist das chronologisch oder geografisch sortiert oder gar nicht sortiert?
Ja, wenn man jetzt versuchen wollte zu gucken, was ist diesen Inseln gemein, was ist vielleicht so ein bisschen der rote Faden, der sich durch das Buch zieht, muss man ehrlicherweise sagen, den gibt es so nicht. Es gibt ganz formal eine Einteilung in 13 Kapitel. Da hat er so einzelne Geschichten ganz lose thematisch zusammengruppiert. Zum Beispiel Thema Gefängnisinsel, Thema Dystopie, Thema Expedition, Thema Inselparadies oder sowas. Aber das spielt eigentlich für die Zusammenstellung keine wirklich große Rolle. Man merkt, finde ich, dass es diesem Buch hier nicht darum geht, jetzt ganz bestimmte Inseln in den Vordergrund zu rücken oder sie gar vorzustellen, so in der Art eines Steckbriefes oder eines Reiseführers, sondern es geht ihm ganz klar um die Geschichten, die sich auf diesen Inseln abgespielt haben. Mhm. Und die erzählen natürlich vor allem etwas über uns, ne, als Menschen, über menschliche Bestrebungen, über unsere Eitelkeiten, über unsere Suche nach Schönheit, nach Einfachheit, nach Abenteuer. Auch viel über gescheiterte Pläne, über Hoffnungen, Utopien und so weiter. Und was dieses Buch da versammelt, Das fand ich teilweise wirklich so überraschend und so abwechslungsreich, dass ich es stellenweise wirklich nicht mehr aus der Hand legen wollte.
Das Buch Die Inseln des Guten und Bösen, von Utopien, Experimenten und Revolten, die es auf dem Festland nie gegeben hätte. Das Buch von Adwin de Kloiver wurde aus dem Niederländischen übersetzt von Bärbel Jenicke. Im Mare Verlag ist das erschienen mit knapp 400 Seiten. 28 Euro ist der Preis für das Buch. Und vielen Dank an unseren Kritiker Gerrit Stratmann.
Straßenkritik.
Ich heiße Barbara Grammel. Wir sind gerade auf dem Zwischenstopp in Würzburg. Und ja, als letztes Buch habe ich gelesen Hermann Hesse, Eigensinn macht Spaß. Das ist ein tolles Kompendium, was ich wiederentdeckt habe. Und es hat mich auf vielen Ebenen wieder so abgeholt, weil es um Individuation und Anpassung geht. Und ich war total fasziniert, wie Hermann Hesse mir da heute einfach noch total viel gibt, wo ich mir tatsächlich auch Zitate aufgeschrieben habe, von Hand in meinen Papierkalender. Er hat mich einfach nochmal angestiftet, neue Perspektiven einzunehmen, neu zu denken, einfach nochmal ganz frei von den Konventionen oder den Blasen, in denen wir uns befinden, nochmal ganz anders auf Dinge zu schauen. Das macht mich sehr glücklich.
Beim Zwischenstopp in Würzburg hat Barbara Grammel erzählt, dass sie das Kompendium Eigensinn macht Spaß von Hermann Hesse sehr glücklich gemacht hat. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe im Inselverlag mit 190 Seiten. 9 Euro ist der Preis. Der Deutsche Buchpreis, das ist der wichtigste Preis für einen deutschsprachigen Roman. Der Buchpreis wird immer am Montag vor der Frankfurter Buchmesse vergeben, im Oktober also. Das ist noch lange hin, aber seit 48 Minuten etwa wissen wir, welche Bücher in diesem Jahr im Rennen sind für den Deutschen Buchpreis. Um 10 Uhr wurde die Longlist für den Preis bekannt gegeben mit 20 Titeln. Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion hat diese Liste in den letzten 48 Minuten aufmerksam studiert. Hallo, sei willkommen.
Ja, guten Morgen.
Was ist denn so der erste 48-minütige Eindruck von der Liste?
Ja, der erste Eindruck ist, ich bin erleichtert. Ich habe ein paar von den Titeln sogar gelesen. Und sie überrascht mich auch gar nicht so sehr, weil ich einfach viele Titel wiedererkenne, die ich mindestens gelesen habe oder auch mitbekommen habe, dass die sehr viel Zuspruch schon gefunden haben in diversen Medien. Aber es gibt schon auch so ein paar Namen, vor zwei zumindest, von denen ich ehrlich gesagt noch gar nichts gehört habe. Also da gibt es auch eine Überraschung.
Aber das heißt, insgesamt dominieren eher die Namen, die im Gespräch waren, die bekannter sind, die schon besprochen wurden, ja?
Das kann man schon so sagen, genau. Und wobei natürlich ich auch sehr dafür bin, dass diese Autoren auf dieser Liste stehen und feststelle, es ist auch eine wirklich tolle Mischung. Es ist sehr breit aufgestellt, die Liste. Also es sind sehr, sehr unterschiedliche Themen drauf. Es sind von den Verlagen her, es ist relativ gerecht verteilt. Es ist kein Verlag dabei, wie es auch schon mal passiert ist, der mit 4 Titeln auf der Liste steht. Es sind Geschichten, die eher in die Vergangenheit reichen oder eben eher so gegenwärtiger sind. Es sind verschiedene Zeitepochen, die da vorkommen. Und dann auch Ost und West, was ja auch immer noch eine Rolle spielt. Also insofern muss ich vom ersten Eindruck her sagen, die haben sich da wirklich die Mühe gegeben, ein ganz breites Spektrum von Themen, aber natürlich auch von literarischen Formen auszuwählen.
Das heißt, es gibt gar keine Ballungen von Themen, dass man sagen kann, dieses und jenes und das dritte Thema noch, die sind so ein bisschen im Vordergrund?
Also es gibt tatsächlich interessanterweise schon das Thema so in die DDR zurückschauen. Also Ingo Schulze ist auf der Liste zum Beispiel mit seinem Roman Das Wasser im August. Da reist er in die Mecklenburgische Seenplatte und blickt auf die Ende der 70er Jahre zurück. Helene Bukowski ist zwar eine Schriftstellerin, die nach der DDR-Zeit geboren ist, aber sie geht auf eine Geschichte zurück über eine Musikerin, die Selbstmord begeht, weil sie eine schwere Niederlage erlebt. Das spielt dann irgendwie in der Gegend von Neustrelitz. Es ist Peggy Medler dabei, Selbstregulierung des Herzens. Da geht es ja auch um die Wendezeit, also um die DDR und dann Wendezeit. Auch übrigens ein sehr empfehlenswerter, sehr vielfältiger Roman. Und genau, also das ist auf jeden Fall auffallend, dass dieses Thema offensichtlich immer noch sehr im Vordergrund steht für viele Schriftsteller. Und was auch auffällt, es gibt immer wieder noch so Spurensuchen. Also zum Beispiel Muri Darida reist zurück nach Ungarn, um der Geschichte seiner Familie auf die Spur zu kommen. Und das vermischt sich da mit einer queeren Geschichte. Genau, und queer, Stichwort. Lili Tolkien mit beiden Händen in den Himmel stützen. Das ist auch eine Mutter-Tochter-Geschichte, wo aber auch eben das Thema queer ins Spiel kommt. Also gut, man sieht da die Bandbreite und vielleicht habe ich jetzt bin ich ein bisschen weiter ausgeschwiffen. Das Thema DDR ist schon relativ dominant.
Mhm. Und die Verlage, wenn du sagst eher bekanntere Namen, heißt das auch, das sind eher die bekannteren Verlage, die da jetzt berücksichtigt wurden für diese Liste?
Ja, tatsächlich sind schon viele sogenannte Konzernverlage dabei. Ich habe genau 4 unabhängige, wirklich unabhängige Verlage gezählt und mich sehr darüber gefreut. Also zum Beispiel interessant, Parasiti von Alicia Garmisch ist im Verlag Wullern und Quist erschienen. Und auch das ist wieder so eine Spurensuche. Da geht es um Russlanddeutsche, also 3 Frauengenerationen zwischen eben Novosibirsk und Deutschland. Habe ich übrigens gerade gelesen. Das fand ich dann irgendwie auch ganz interessant, dass das Buch auf der Liste steht. Oder auch im Luftschacht Verlag ist erschienen ein Buch, das ich tatsächlich gar nicht kenne, aus anderem Holz, von einem Giuliano Musio. Den müssen wir also noch unbedingt kennenlernen. Erscheint jetzt im August.
Und wenn du jetzt gesagt hast, okay, die viele Namen sind bekannt, es ist sehr ausgewogen gestaltet, die Liste vielleicht mit einem kleinen Hang Richtung Osten, das wäre dann so die Handschrift der Jury in diesem Jahr für die Longlist?
Ja, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass Cornelia Geißler, die Vorsitzende der Jury ist, dass sie ihre Kollegen ganz gut davon überzeugen konnte. Aber es kann auch, ich will überhaupt keine Vermutung anstellen, tue ich jetzt aber leider doch. Auf jeden Fall ist es auffallend, dass könnte sein, dass sie da schon auch ihre Handschrift einbringen konnte. Es sind ja immerhin 7 Jurymitglieder, muss ja eine ungerade Zahl sein, damit am Ende eine gute Entscheidung getroffen werden kann. Und da hat sie vielleicht doch auch das Interesse geweckt an dieser Art von Literatur oder sich da irgendwie ganz gut argumentieren können.
Und damit meinst du Geschichten aus Ostdeutschland, weil Cornelia Geißler Ostberlinerin ist,
so,
für
genau,
die Berliner Zeitung.
Das habe ich jetzt mal vergessen zu erwähnen, dass sie diese Vergangenheit hat. Genau, es gibt auch noch ein Buch, auf das ich noch hinweisen möchte, von Svenja Leiber, Nelka. Das geht eben auch tief nach Osteuropa. Das ist eine Geschichte über eine ehemalige Zwangsarbeiterin, die ihren ehemaligen Peiniger sozusagen konfrontiert mit ihrer Geschichte und auch mit dem Leid, was sie bei ihm verursacht hat. Also auch Osteuropa, also noch weiter im Osten, spielt auf dieser Liste eine relativ dominante Rolle.
Vor 53 Minuten inzwischen wurde die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2026 veröffentlicht. Am 11. September werden wir erfahren, welche 6 Titel dann in die nächste Runde gekommen sind auf die Shortlist für den Preis. Und wie gesagt, den Preis selbst, den Deutschen Buchpreis, gibt es dann am Montag vor der Buchmesse im Oktober. Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion hat für uns die Liste angesehen. Vielen Dank.
Sehr gerne.